Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
Guten Morgen und schön, dass Sie Das bringt der Tag hören. Es ist Mittwoch, der 8. Mai und mein Name ist Sebastian Beug. Israel hat gestern einen Militäreinsatz rund um die Stadt Rafah im Gazastreifen begonnen. Soldaten rückten mit Panzern an den Grenzanlagen zu Ägypten vor. Die Stadt ist die letzte Hochburg der Hamas-Terroristen, die Israel am 7. Oktober überfallen hatten. Zwischenzeitlich hatte es so ausgesehen, dass es zwischen Israel und der Hamas eine erneute Waffenruhe geben könnte. Auch die Freilassung von israelischen Geiseln im Tausch gegen palästinensische Häftlinge war im Gespräch. Doch ein Deal zwischen beiden Seiten ist offenbar doch gescheitert. Warum das so ist und ob es noch eine Chance für eine Freilassung der Geiseln gibt, das habe ich meinen Kollegen Daniel Dillen-Böhmer aus dem Ressort Außenpolitik gefragt. Unser Gespräch hören Sie nach den Nachrichten.
Ich bin Philipp Nützig. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Wenige Tage nach der Attacke auf den SPD-Europawahlkandidaten Matthias Ecke hat es weitere Angriffe auf Politiker gegeben. In einer Bibliothek soll ein Mann die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey mit einem vollen Beutel geschlagen haben. Dabei wurde die Senatorin leicht am Kopf verletzt. In Dresden wurde eine Grünen-Politikerin beim Plakateaufhängen umgestoßen, bedroht und bespuckt. Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich zu dem Thema in einer Videokonferenz beraten. Sie fordern härtere Strafen und schnellere Verfahren. Das Rentenpaket soll noch in diesem Monat vom Kabinett beschlossen werden. Das hat Kanzler Scholz nach einem Krisengespräch mit Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck gesagt. Zuvor war bekannt geworden, dass das Kabinett in einer Sitzung heute doch nicht über das Rentenpaket entscheiden wird. Der Grund: die FDP hat bei der Finanzierung noch Klärungsbedarf. Bis 2029 soll das Rentenniveau auf 48% festgesetzt werden. Weil das mehr Geld kostet, sollen die Beträge mittelfristig steigen. Die Straßen in Deutschland werden am Himmelfahrtswochenende wieder voll, damit rechnet der ADAC. Schon heute Nachmittag werden sich demnach viele auf den Weg in den Urlaub machen. In 8 Bundesländern haben Schüler auch am Brückentag übermorgen unterrichtsfrei. Mit besonders vielen Staus rechnet der ADAC auf den Autobahnen in Richtung Meer, aber auch auf den Routen in die Berge und rund um die Großstädte. Die Rückreisewelle folgt dann am Sonntag.
Im Kampf gegen die Terrororganisation Hamas plant Israel seit Wochen eine Offensive auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. Rund 1,2 Millionen Menschen halten sich nach Schätzungen der Vereinten Nationen in der Stadt auf. International gibt es die Sorge, dass auch viele Zivilisten bei möglichen Kämpfen ums Leben kommen könnten. Ägypten, Katar und die USA haben deshalb wochenlang versucht, einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln. Seit Sonntag allerdings feuern Hamas-Kämpfer Raketen auf Israel und gestern rückten israelische Soldaten mit Panzern in das Gebiet um Rafah vor. Mit zugeschaltet ist nun mein Kollege Daniel Dillen-Böhmer aus dem Ressort Außenpolitik, mit dem ich diese Entwicklungen besprechen möchte. Hallo Daniel.
Hallo Sebastian.
Seit Tagen gibt es ja immer wieder Meldungen über eine mögliche Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Es heißt zum Beispiel, die Hamas akzeptiere einen Vorschlag für eine Waffenruhe. Dann hieß es, die Bedingungen wurden aber offenbar einseitig geändert. Klär uns gerne einmal auf, was für eine Art Abkommen lag denn da auf dem Tisch?
Da wissen wir in Wahrheit nur Grundzüge. Was wir wissen ist, dass es sich um einen Vorschlag der Vermittlerstaaten Ägypten und Katar handelt. Dieser Vorschlag beruht auf einem anderen Entwurf, einem früheren Entwurf von vor circa 2 Wochen, den Israel damals angenommen hatte. Und die beiden vermittelten Staaten sagen, sie hätten nur geringfügige Änderungen in diesem Vorschlag vorgenommen, hätten vor allem bei ein paar zahlenmäßigen Fragen Kompromisse eingefügt, das Ganze dann mit dem CIA-Chef William Burns abgestimmt und diesen Vorschlag der Hamas dann vorgelegt. Offenbar sind die Vermittler überrascht, dass die Hamas diesen Vorschlag angenommen hat und sind wiederum überrascht, dass Israel ihn abgelehnt hat. Was den Inhalt angeht, da wissen wir nur so viel. Offenbar geht es um eine Waffenruhe von 42 Tagen. Dafür sollen 33 lebende oder tote israelische Staatsbürger, vor allem Frauen, alte und medizinisch hilfsbedürftige Personen freigelassen werden. Und in letzten Berichten heißt es, eine der Differenzen zwischen der Hamas und Israel liege in der Frage, ob diese 33 alle lebendig sein müssen, wie es offenbar Israel fordert, oder ob es der Hamas überlassen bleibt, eine selbstgewählte Zahl von Toten, also von den sterblichen Überresten ehemals Gefangengehaltener, darunter zu mischen.
Seit Sonntag beschießen Hamas-Kämpfer den Grenzübergang Kerem Shalom zu Israel und wir haben die Meldung gestern bekommen, dass Israel begonnen hat, in Gebiete um die Stadt Rafah vorzurücken und da auch die Kontrolle über den Grenzübergang zu Ägypten zu übernehmen. Muss man sagen, die Waffenruhe ist damit gescheitert?
Nein, noch würde ich sagen, ist dieser Versuch einer Waffenruhe zu erzielen und die Freilassung von Geiseln oder den sterblichen Überresten, deren Übergabe zu ermöglichen, noch nicht gescheitert. Aktuell läuft ja wieder eine weitere Verhandlungsrunde, diesmal in Kairo, die am Dienstag gestartet ist. Sowohl Israel als auch die Hamas haben Unterhändler zu dieser Verhandlungsrunde entsandt. Es wird also noch geredet. Und wie du ja richtig ausgeführt hast, die israelischen Operationen bewegen sich noch im Bereich rund um Rafah, nämlich am Grenzübergang zu Ägypten und den Außenbezirken der Stadt. Noch kann man die israelische Operation auch so interpretieren, dass Israel militärischen Druck erhöhen will, um ein bestimmtes Verhandlungsergebnis zu erzielen. Andererseits, manche Beobachter und wohl auch Beteiligte zweifeln daran, ob Israels Premierminister Benjamin Netanyahu wirklich eine Verhandlungslösung möchte. Denn, so meinen viele, wenn erstmal eine friedliche Lösung in Gaza gefunden wäre, dann könnte das Scherbengericht über Netanyahu beginnen.
Lass uns das gerne ein bisschen vertiefen. Rafah gilt ja als die letzte Hochburg der Hamas. Da wird zum Beispiel auch ihr Kommandeur für den Gazastreifen vermutet. Und es ist ja erklärtes Ziel von Benjamin Netanyahu, die Hamas endgültig zu vernichten. Gleichzeitig leben auch viele Binnenflüchtlinge in der Stadt und auch Verbündete wie die USA, wie Deutschland, die warnen Netanyahu ja seit Wochen vor den Folgen einer Militäroffensive. Steckt er da in einem Dilemma?
Da steckt er mit Sicherheit in einem Dilemma und es ist politisch bemerkenswert, dass er für den Kern seiner Strategie, nämlich der Vernichtung der Hamas, international nur noch so wenig Verständnis und Unterstützung erhält. Es ist ja einerseits nachvollziehbar, dass er die Organisation, die den Terroranschlag vom 7. Oktober begangen hat, bei dem mehr als 1300 Israelis ums Leben gekommen sind, viele Frauen und Kinder bestialisch ermordet wurden, dass er die Organisation, von der dieser Angriff ausging, auslöschen möchte, was auch immer das bedeuten möge. Zwar sagen viele, man kann Hamas als politische Bewegung, als Ideologie nicht vernichten, aber natürlich wäre ein militärischer Sieg über die Hamas möglich, ein Sieg, der sie als militärischen Faktor zumindest erstmal ausschalten würde. Dafür erhält Netanyahu in letzter Zeit kaum mehr Unterstützung. Durch die Art der Kriegsführung und die hohen Zahlen von Opfern in Gaza und die Debatte über die humanitäre Hilfe, die nach Gaza reinkommt, hat sich die Debatte aber verschoben. International wird wegen dieser Punkte jetzt vor allem Druck darauf hingemacht, dass die Kämpfe möglichst schnell enden, dass auch die Belastung für die Zivilbevölkerung möglichst schnell endet. Und dieser Druck geht mittlerweile auch von engsten Verbündeten Israels aus, darunter den Vereinigten Staaten und Deutschland.
Die USA gehören ja neben Katar und Ägypten auch zu den Vermittlern zwischen Israel und der Hamas. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr über die Rolle dieser drei Staaten erzählen?
Ja, die USA haben sich sehr früh eingeschaltet. Schon am Tag nach dem Terrorangriff vom 7. Oktober hat US-Präsident Joe Biden zwei Flugzeugträger in die Region beordert. Und das ist relativ typisch für seine Strategie auch im Folgenden. Biden versucht einerseits Unterstützung für Israel zu zeigen. Das erwarten die meisten Wähler auch im nun begonnenen Wahlkampf von ihm. Zugleich bemüht er sich durch größtmöglichen Einsatz, eine Eskalation der Krise in der Region zu verhindern. Denn wenn die USA in einem regionalen Krieg steckten, während die Bürger in den Vereinigten Staaten zu den Wahlurnen gehen. Das würde Biden auch nicht nutzen und es wäre natürlich eine erhebliche Bedrohung für die Weltwirtschaft. Wenn man sich Katar und Ägypten anschaut, das sind zwei arabische Länder, die auf unterschiedliche Weise intensive Beziehungen zu Israel und zu Hamas haben. Ägypten war der erste arabische Staat, der 1979 Frieden mit Israel geschlossen hat, auch offizielle Beziehungen hat und ja der Nachbarstaat des Gazastreifens ist. Der Grenzübergang Rafah führt von Gaza nach Ägypten. Und so war Ägypten, zu dem Gaza früher übrigens mal gehört hat, immer auch mit involviert in die Gespräche mit der Hamas. Aus dem Taggeschäft kennt kein Land der Welt, kein Geheimdienst der Welt die Hamas so gut wie die Ägypter. Katar wiederum hat keine offiziellen Beziehungen zu Israel, inoffiziell aber sehr intensive Kontakte, unter anderem, weil über Katar ein großer Teil der humanitären Hilfe für den Gazastreifen läuft. Und die Kataris sagen mir, was dort an Geldern hingeht, das ist alles mit Israel abgesprochen. Die Israelis kennen jeden Cent, den wir dorthin schicken. Sie wissen, über welche Konten das läuft und wir tun da nichts ohne den Segen der Israelis. Letztlich, wenn man es so betrachtet, hat Katar auch beigetragen zur Stabilisierung der Situation im Gazastreifen. Aber es gibt auch politische Beziehungen zwischen Katar und der Hamas. Die Hamas hat ihr Politbüro, gewissermaßen ihr Hauptquartier in der katarischen Hauptstadt Doha. Und früher gab es auch mal eine gewisse ideologische Nähe zwischen diesen beiden Akteuren. In der älteren Generation des katarischen Herrscherhauses gab es nicht beim Herrscher, aber in seiner Familie gewisse Sympathien für die Muslimbrüder, das internationale islamistische Netzwerk, zu dem ideologisch auch die Hamas gehört.
Mich würde die Rolle Ägyptens noch ein bisschen mehr interessieren. Du hast den Grenzübergang Rafah vom Gazastreifen nach Ägypten angesprochen. Der ist ja von ägyptischer Seite aus geschlossen und nur für Hilfslieferungen geöffnet. Müsste man auch angesichts der Demonstrationen in Westeuropa, in Amerika, die immer wieder auf das Leid der Palästinenser abzielen, müsste man nicht Ägypten da viel mehr in die Pflicht nehmen, auch zum Beispiel Schutzsuchende aus dem Gazastreifen aufzunehmen und zu versorgen?
Interessanterweise fordert das niemand auf offener Bühne. Weder ein Vertreter einer der beteiligten Regierungen noch eine der zahlreichen Stimmen, auch arabischen Stimmen, die sich in der Weltöffentlichkeit zum Thema derzeit äußern. Das hat einen bestimmten Grund. Gerade pro-arabische Stimmen sind strikt dagegen, dass es Bevölkerungsverschiebungen innerhalb von Gaza gibt oder gar dass Teile der Bevölkerung im Zuge der israelischen Operation aus dem Gazastreifen vertrieben werden. Und es gibt einen bestimmten arabischen Denkmechanismus, der besagt, dass wo auch immer Israel mal Palästinenser vertrieben hat, dorthin sind diese nie wieder zurückgekehrt. Deshalb herrscht auf arabischer Seite die Einstellung, wenn Palästinenser erst einmal aus Gaza vertrieben sind und sei es auch nur in Teilen, dann werden die automatisch für immer zu Flüchtlingen werden. Und wenn Ägypten behauptet, so etwas verhüten zu wollen, dann bekommt das sehr, sehr viel Glauben geschenkt in der arabischen Welt. Es ist in Wahrheit aber so, dass die Ägypter durchaus schon Vorkehrungen für den Notfall treffen. Es gibt Satellitenbilder von Anlagen an der Grenze zum Gazastreifen, die offenkundig dafür ausgelegt sind, eine große Zahl von Flüchtlingen aufzunehmen, wenn es zu einer Paniksituation in Gaza kommt und es zu Durchbrüchen durch die Grenzbefestigungen nach Ägypten gibt. Es sind offenkundig Einrichtungen, die nur für einen Kurzdauer ausgelegt sind. Ägypten leugnet auch strikt, dass es diese Einrichtungen gibt und behauptet, das seien LKW-Parkplätze. Aber stillschweigend wissen alle beteiligten Diplomaten, Ägypten bereitet sich auf so einen Notfall vor, auch weil es nicht möchte, dass Hamas-Terroristen in den Nordsinai, ägyptisches Gebiet, eindringen, wo Ägypten schon seit langem Terrorgruppen wie Al-Qaida und den Islamischen Staat auszumerzen versucht.
Abschließende Frage, Daniel. Im November, da gab es ja bereits eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. in der auch Geiseln freigelassen wurden. Warum war denn das Abkommen damals möglich? Und glaubst du, es könnte jetzt vielleicht noch einen aussichtsreichen Anlauf für eine Waffenruhe und eine Freilassung der Geiseln geben?
Zynisch könnte man sagen, damals war der Krieg noch jünger. Damals war noch nicht so viel Blut vergossen. Damals war die Hamas und auch Israels Premierminister Netanyahu nicht derart unter Druck. Und vor allem damals ging es wirklich nur um einen begrenzten, vorübergehenden Deal. Bei den aktuellen Gesprächen geht es, so es zu verstehen aus den Verhandlerkreisen, im Hintergrund schon auch um die Frage einer grundsätzlichen Lösung des Konfliktes. Denn in dem Text des Abkommens ist offenbar die Rede davon, dass sich auch über diesen vorübergehenden Deal hinaus beide Seiten bemühen wollen, ein Zitat, nachhaltige Ruhe, Ende Zitat, in Gazastreifen zu wahren. Die Hamas versteht darunter schon eine endgültige Beilegung des Konfliktes. Die Israelis sehen das aber anders, weil Netanyahu, wie ja eben geschildert, aus verständlichen Gründen die Hamas als politischen Akteur ganz ausschalten möchte. Und dieser Hintergrund erschwert meiner Meinung nach die Verhandlungen jetzt ganz erheblich. Aber ausblenden lässt er sich auch nicht.
Daniel, vielen Dank für deine Einschätzung.
Sehr gerne.
Über alle Entwicklungen aus dem Nahen Osten halten wir Sie natürlich im Weltfernsehen und auf welt.de auf dem Laufenden. Ich empfehle Ihnen an dieser Stelle auch gerne die Welt-App, die Sie kostenlos im App Store oder auf Google Play finden. Damit endet Das bringt der Tag für heute. Die Meldungen wurden produziert von Regiocast, Redaktionsschluss war 4.30 Uhr. Mein Name ist Sebastian Beuk und ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen Mittwoch.